Deutschlandfunk Kultur heute.
Als die Corona-Pandemie die Welt zum Stillstand zwang und die Angst vor dem unbekannten Virus das soziale Leben auf den Kopf stellte, hatte plötzlich ein jahrhundertealtes Werk wieder Konjunktur, Il Decamerone von Giovanni Boccaccio, in dem sich eine kleine Gruppe wegen der Pest zurück aufs Land zieht. Heute, vor 650 Jahren, ist Boccaccio gestorben. Warum er uns heute immer noch etwas zu sagen hat, dazu gleich ein Gespräch. Und wie man Friedrich Schillers Räuber besser nicht inszeniert, das ist auch ein Thema in dieser Sendung. Außerdem blicken wir zurück auf das Kunstjahr 2025. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Zuerst aber zu einem Maler, der fast ein ganzes Jahrhundert erlebt hat, Arnulf Rainer. In Baden bei Wien gibt es seit 2009 das Arnulf Rainer Museum. Junge Architekten taten damals ihr Bestes, um das klassizistische alte Frauenbad des Kurorts mit den wilden Werken des Übermalers Rainer zu versöhnen. Üppige Marmorverkleidungen trafen jetzt auf monochrome Übermalungen in Rot und Schwarz. Im kleinen Museumsshop gibt es Waschlappen und Seifen vom Künstler signiert. Weit weg sind also die Zeiten des jungen, wilden Arnulf Rainer. Wie die Familie des Malers heute mitteilte, ist Arnulf Rainer wenige Tage nach seinem 96. Geburtstag gestorben, am 18. Dezember. Ein Nachruf von Beatrix Novi.
Als der 24-jährige Arnulf Rainer 1953 die biedermeierliche Villa seiner Eltern in Gainfern, nicht weit von Baden, übernahm, ließ er sie demonstrativ unmöbliert und ignorierte rebellisch die vielbesungene Lieblichkeit des südlichen Wienerwalds vor der Haustür. Wem sowas gefalle, der könne es ja fotografieren, sagte er. Diese Abwehr war keine Attitüde. Schon Rainers künstlerische Ausbildung war eine Serie von Schulabbrüchen. In der NS-Eliteschule, in die man ihn 1940 gesteckt hatte, wollte er nicht nach der Natur zeichnen. Die Staatsgewerbeschule verleidete ihm die Architektur. Beide Wiener Kunstakademien verließ er nach maximal 3 Tagen. Als er 1948 erstmals Bilder von Francis Bacon gesehen hatte, erklärte er, nie mehr im blöden NS-Stil malen zu wollen. Eine Bezeichnung, die er wohl recht weit fasste. Seine Annäherung an den Surrealismus brachte ihn in die aufbrechende Wiener Kunstszene. Nur lose, das war auch besser so, tat er sich mit Malern des erfolgreichen, aber auch suspekt kitschlastigen, fantastischen Realismus zusammen, mit Ernst Fuchs und Arik Brauer. Eine daraus entstandene kurzlebige Vereinigung namens Hundsgruppe fand ihr Ende in einer chaotischen Performance, an die der erste Katalog des Arnulf Rainer Museums in Baden erinnerte.
Rainer, der sich damals Trr nennt, was an das Knurren eines Hundes erinnern sollte, startet voller Enttäuschung über die Eröffnungsrede von Ernst Fuchs eine spontane Publikumsbeschimpfung. Er steigt auf eine Leiter und schreit:
»Ich spucke auf euch, ihr mit eurer verrotteten Kunstauffassung!«
Damit beginnt offiziell der Taschismus in Wien.
Kurz darauf begann Rainer mit dem, was ihn berühmt machen sollte. Seine Loslösung vom Gegenständlichen zeitigte bereits Bilder mit sich entfaltenden Strichexplosionen, gefiederten Kreuzformen, Zellengewimmel. Und ausgehend von Proportionsstudien, in denen er Farben und Flächen in immer neuen Varianten verschob, begann er, Gemaltes zu übermalen. Etwa vom Zentrum des Bildes ausgehend schwarze, breitgeschweifte Striche zu den Rändern hinzuführen. Manchmal, bis alles schwarz war. Zu schwarz vielleicht.
Ich habe da vorher auch zum Teil so ganz übermalt, nicht? Und das ist bei nichts mehr sichtbar geworden. Ich heißt, ich habe einfach nicht genügend früh aufgehört. Ne? Jetzt höre ich früh auf. Ne?
Dann bleibt unter Umständen ein kühner Streifen Rot in einer Bildecke stehen. Feuerrote, fedrige Farbbüschel rahmen ein Fotoporträt. Dunkle Rinnsale ergießen sich über ein Gesicht. Die Wirkung der Farbschichten bringt immer neue Bilder hervor. Rainer übermalte alles. Eigene Bilder, ersteigerte Bilder, die billiger kamen als Leinwand. Oder ganz früher, 1961, das preisgekrönte Bild einer Kollegin, was sowohl Aufmerksamkeit als auch einen Prozess zur Folge hatte, ihm aber sogar von der FAZ als postinfantiles Bubenstück vergeben wurde. Die irritierende Faszination seiner Werke war damals schon hoch anerkannt. Das bestätigte der kommende lebenslange Erfolg, die internationalen Ausstellungen in Paris, München, New York, die Professur, die Kunstpreise. Was auch blieb, war das Strittige, der Vorwurf der Charlatanerie beim Publikum. Aber das musste ihn, sollte es je so gewesen sein, schon lange nicht mehr kratzen.
Ja, alt muss man werden, sonst kommt man nicht durch.
Warum übermalte er? Diese äußerst ergiebige Frage überließ er weitgehend anderen. Suchte er, unfähig, ein Kunstwerk als fertig zu akzeptieren, das Absolute im Übermalen? So saß sein besonderer Förderer, der Wiener Kirchenmann Otto Mauer. Dass in Rainers Motivkreisen neben Gliedmaßen, Gesichtern und Tieren das Kreuz so oft vorkam, mochte da eine Rolle spielen. Um Negation gehe es ihm jedenfalls nicht mit seinen Übermalungen, sagte Rainer bei einer seiner seltenen Einlassungen dazu, sondern um den Versuch, etwas lebendiger zu machen. Und Lebendigkeit, das ist tatsächlich ein Stichwort, das trifft.
Beatrix Novi zum Tod des Malers Arnulf Rainer. Und jetzt zu einem Klassiker, der oft gespielt und immer noch in der Schule gelesen wird. Friedrich Schillers Drama Die Räuber, 1782 in Mannheim uraufgeführt. Sein Erstlingswerk, das viele Konflikte verhandelt, die die heutige Gesellschaft genauso beschäftigen. Generationenkämpfe, Verstand versus Emotionen. Kein Wunder also, dass das Stück am Theater immer mit einer zeitgenössischen Folie inszeniert wird. Für das Deutsche Theater in Berlin hat die Schweizer Regisseurin Claudia Bossart nun ihre Version des Sturm- und Drang-Klassikers auf die Bühne gebracht und Barbara Behrendt hat's gesehen.
Das optische Motto heißt Reklamheft. Von der Decke hängt ein gelbes Banner im Reklam-Look. Und die vier SpielerInnen sind gleich selbst das berühmte Heftchen, das so viele Generationen von SchülerInnen bereits quält. Sie stecken in gelben Schaumstoffquadern, aus denen nur Kopf, Beine und Arme herausschauen. Auf ihrer Brust steht Friedrich Schiller, die Räuber. Und dann lesen sie, na woraus wohl, aus Reklamheften.
Die Räuber von Friedrich Schiller.
Ein Lesedrama.
Vor 20 Jahren war das total in Mode. Sämtliche postdramatischen Regisseure ließen in dem Büchlein auf der Bühne blättern, um ja nicht ins Spiel einzusteigen. Heute wirkt die Idee ziemlich abgehangen. Wer aber sind hier die Räuber? Wir alle, die wir im Publikum sitzen. Schließlich ist heutzutage der Mensch generell das Problem dieses Planeten. Statt einer politischen Interpretation steht bei der Regisseurin Claudia Bossart allerdings die familiäre Kränkung im Zentrum, die Menschen zu Monstern macht. Bossart arbeitet sich sehr postdramatisch und popkulturell an Schiller ab. Die fundamentalste Änderung ist die Reduktion des Figurenpersonals. Hier gibt es keine 8 Räuber, nicht einmal den Vater, an dem sich der Bruderkampf entzündet. Nur die Brüder Karl und Franz, Karls geliebte Amalia und das Bandenmitglied Spiegelberg treten auf und sprechen Hipster-Englisch.
Der Kontrast zwischen ihm, yeah, und mir, buh, mocht eingegeben haben, hä? Wenn du ihm auf seinem Schoße saß und er dir die Wange zwickte.
Das ist Love Language.
Okay, hör doch auf.
Viele Schiller-Sätze sind jedoch geblieben. Claudia Bossart nimmt die berühmte Vorlage durchaus ernst. Doch sie lässt das Drama nicht wirklich spielen. An der Rampe werden viele lange Monologe gepumpt, von der Handlung bleiben nur Versatzstücke. Das führt zu einem spröden, wirren und langatmigen Abend, trotz aller Popsongs, Kostümwechsel und allem Live-Video. Die Finesse der Schillerschen Dramaturgie bleibt auf der Strecke. Dabei legen die vier SchauspielerInnen durchaus eigene Interpretationen ihrer Figuren an. Amalia, gespielt von Mathilda Svitala, gibt eine emanzipierte Bitch, die sich von Franz sicher nicht zur Ehe zwingen lässt. Er ihr die Jungfräulichkeit rauben? Welche Jungfräulichkeit?
Ja, okay, Franz, dann lass jetzt ficken. Also dann lass doch jetzt einfach mal so richtig schön bumsen gehen. Let's fuck in my chamber. Perform some anal maybe. Willst du nicht mehr?
Der Intrigant Franz ist bei André Schenadi ein sich selbst hassender Mann, der zu wenig Liebe bekommen hat. Die grundlegendste Umdeutung vollführt Jannik Maudrich als guter Sohn Karl. Kein gutherziger Hitzkopf ist hier zu sehen, sondern ein selbstverliebter Sunnyboy. Ein Rich Kid, das Geld verprassen will und nicht darüber hinwegkommt, dass Papi ihn nicht mehr lieb hat. Er ist nicht nur der vom Ideologen Spiegelberg Verführte, sondern selbst ein brutaler Vergewaltiger, der das Nonnenkloster stürmt, was bei Schiller eigentlich Spiegelberg tut.
Ich sag dir, ich hab mehr denn 1000 Taler Werts aus dem Kloster geschleift. Und den Spaß obendrein. Und meine Kerls, die haben ihn ein Andenken hinterlassen. Sie werden ihre 9 Monate daran zu schleppen haben.
Das Ensemble hat Drive und Power. Doch das hilft nicht übers Grundproblem hinweg. Alle Figuren sind durch und durch ätzende Zeitgenossen. Nach den ersten spannenden 20 Minuten wird es zunehmend eintönig, ihnen bei ihrem Gejammer zuzuhören, ohne dass es mit der Handlung merklich vorangeht. Claudia Bossart entwirft dabei, bei allen schmalen Witzchen, eine gänzlich schwarze Sicht auf unsere Welt, vor allem auf Deutschland. Amalia schwadroniert von der Apokalypse, Spiegelberg ruft wie ein Rechtsextremer dazu auf, die Dinge abseits der Gesetze selbst in die Hand zu nehmen.
Wenn noch ein Tropfen deutschen Heldenbluts in euren Adern rinnt, kommt, lasst uns eine Räuberbande zusammenziehen.
Düstere Bilder zwischendurch, wenn Figuren aus allen Kriegen der Jahrhunderte über die Bühne stolpern, dazu dröhnt Kugelhagel. Doch das großartige Schillersche Dilemma von Verstand versus Gefühl, Freiheit versus Gesetz und Tradition, das Ringen um Macht, Liebe und um eine neue Gesellschaft bleibt hier unterbelichtet.
Claudia Bossart inszeniert am Deutschen Theater in Berlin. Schillers Räuber Barbara Behrendt hat es nicht überzeugt. Was die explizite Ausmalung von Bettgeschichten angeht, können wir mit dem nächsten Thema nahtlos an diese Inszenierung anknüpfen, denn es geht jetzt um Giovanni Boccaccio, der am 21. Dezember 1375, also heute vor 650 Jahren, starb. Sein Decamerone ist bekannt für die vielen Bettgeschichten, aber auch für die bissig-ironische Kirchenkritik. Für eine wirklichkeitsnahe Sprache, die ihn von Dante und Petrarca, die mit ihm die neuzeitliche europäische Literatur begründeten, unterscheiden. Das Decamerone hat seit seiner Entstehung immer wieder regelrechte Popularitätsschübe gehabt. In der Corona-Pandemie wurde das Werk gelesen als Vergleich zur Pestepidemie, wegen der die Protagonisten der Novellensammlung aufs Land geflüchtet sind. Aber das Florenz zu Boccaccios Zeiten zeichnete sich auch aus durch ein politisch instabiles System, geplatzte Kredite, steigende Preise und soziale Unruhen, kommt einem irgendwie bekannt vor. Der Manesse Verlag hat gerade eine Neuübersetzung des Decamerone veröffentlicht. Das Nachwort dazu hat der Literaturkritiker Ijoma Mangold geschrieben, den ich vor der Sendung gefragt habe, ist Boccaccio ein Dichter der Krise?
Er ist auf jeden Fall der Erzähler, der ausdrückt, wie man durchs Erzählen mit krisenhaften Zuständen umgehen kann. Das Decamerone, Sie erwähnten es bereits, ist ja ein Novellenkranz, aber er hat auch eine Rahmenhandlung. Und die Rahmenhandlung führt uns mitten hinein in das Pestgeschehen in Florenz im Jahre 1348. In einer Kirche treffen sich sieben vornehme junge Florentinerinnen und sagen, dieses ganze Elend, das nichts Menschliches mehr hält, das gewissermaßen die selbstverständlichsten Akte der Pietät, wie nahestehende Verwandte zu begraben, mit einem Gottesdienst unter die Erde zu bringen, das alles funktioniert nicht mehr. Und da sagen diese sieben jungen Damen, wir lassen das hinter uns und schaffen quasi unsere eigene Gesellschaftsform auf dem Land. Auf dem Land ist die Ansteckungsgefahr niedriger. Uns kann es gelingen, gewissermaßen ein schönes Leben zu führen, indem wir uns Geschichten erzählen, und zwar mit einem Reglement. Das Reglement lautet, jeden Tag ist einer der König und darf bestimmen, was ist das Motto, wozu dann jeder Einzelne eine Geschichte erzählen soll. Es ist nicht einfach Verleugnung der Wirklichkeit in Florenz, aber es ist der Versuch, etwas dagegen anzusetzen und dann die ganze Welt reinzuholen. Denn diese Geschichten spielen gewissermaßen vom Morgenland bis zum Abendland. Denn als Florentiner, als Sohn eines hoch angesehenen Florentiner Kaufmanns, gehört Boccaccio gewissermaßen zu einer sehr, sehr früh globalisierten Gesellschaftsschicht an, die über ihre Handelsbeziehungen ganz Europa und das Morgenland zu einem kulturellen Raum zu verbinden wusste.
In Ihrem Nachwort zur Neuübersetzung bei Manesse machen Sie ja darauf aufmerksam, dass uns der Dichter des 14. Jahrhunderts einerseits vielleicht auch in der Heiterkeit, jedenfalls in der Direktheit, doch fast gegenwärtig erscheint. Dass es aber trotzdem wichtig ist, die Fremdheit dieses Textes, der Jahrhunderte alt ist, eben nicht zu vergessen. Worin besteht denn das Vertraute und vor allen Dingen auch das Fremde?
Es springt uns natürlich wirklich sofort ins Auge, so wie wir auch nur 3, 4 dieser herrlichen Novellen lesen, dass da eine Direktheit und Explizitheit in erotischen Dingen herrscht, die wir uns in unserer Vorstellung des Mittelalters so immer nicht vorstellen können. Also es sind derbe, zum Teil handfeste Sexgeschichten. Erotik ist fast schon ein zu vornehmer und sublimer Begriff. Es sind Sexgeschichten, die bevorzugt im Klerus spielen. Das heißt, die Nonnen und die Mönche, sie treiben es mit lauter guten Strategien, wie man es schafft, gewissermaßen an der Regel vorbeizukommen, nicht entdeckt zu werden. Auch die Geistliche, die Priestermacht einzusetzen, um jetzt zum Beispiel bei Mönchen oder Nonnen, um andere Frauen gefügig zu machen und so weiter. Da nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er ist ein scharfer Kirchenkritiker in diesem einen Sinne und gleichzeitig ein unverblümter Darsteller von den Freuden der Sexualität, die nie moralisierend wirkt. Andererseits, das ist genau die Nähe, da denken wir dann immer, oh ja, Boccaccio, der hat schon im 14. Jahrhundert die sexuelle Revolution hinter sich gebracht. Aber das glaube ich nicht. Er ist schon weiterhin eingeordnet in dieses mittelalterliche Weltbild. Und wir Modernen wollen es immer versöhnen, indem wir dann so geschichtsphilosophisch werden und dann versuchen, so eine Geschichte zu erzählen. Die Prüderie nimmt ab und die sexuelle Befreiung nimmt zu. Und dann ist Boccaccio einer der frühesten Kronzeugen dieser Geschichtsbewegung. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass das Mittelalter an sich einfach nicht prüde war. Die Prüderie ist in Wahrheit eigentlich eine Erfindung des Viktorianismus des 19. Jahrhunderts. Und wir sind die Kinder des Viktorianismus des 19. Jahrhunderts. Aber diese Form der Prüderie kennt der Boccaccio des Mittelalters so nicht.
Letztes Jahr gab es eine Netflix-Serie zum Decamerone, die freundlich gesagt sehr, sehr oberflächlich war. Und jetzt zum 650. Todestag ist es doch erstaunlich, wie viele Artikel auch in der Zeit, in der Süddeutschen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sich mit dem Dichter beschäftigen. Was glauben Sie, macht ihn so anschlussfähig?
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass Boccaccio auch dem heutigen Leser einen ganz unmittelbaren Zugang ermöglicht. Anders als Dante, der viel historisches und auch theologisches Wissen voraussetzt, sodass man die Divina Commedia eigentlich nicht ohne Kommentar lesen kann, arbeitet Boccaccio mit den uns bis heute vertrauten Motiven der Erzählkunst, die sich unmittelbar mitteilt. Und das macht es so einfach, in diese lange vergangene Welt einzusteigen. Gleichzeitig wirft aber ständig auch Fragen auf, mit denen wir uns selber umtreiben. Und da ist er jetzt kein Moralist, der moralisiert, aber einer, der die Sitten ungeheuer genau beschreibt. Also wir bekommen eine Fülle an Einblicken in das Leben des 14. Jahrhunderts, das ja schon auch ein sehr globalisiertes Leben war. Viele verschiedene fremde Kulturen treffen da in den Handelsstädten aufeinander und kennen diese Herausforderung, wie geht man mit anderen, mit Leuten anderer Kulturen, anderer Religionen um? Was gibt es da für Sozialpraktiken, damit das Zusammenleben gut funktioniert? All das, glaube ich, eröffnet tolle Zugänge auch für Leser im 21. Jahrhundert.
Der Literaturkritiker Ijoma Mangold über die Aktualität des italienischen Dichters Giovanni Boccaccio, der heute vor 650 Jahren gestorben ist. Und der in seinem Werk übrigens der Kunst eine für die damalige Zeit ungewöhnlich wichtige Rolle zuschrieb. Der damit einer der ersten war, die das Handwerk des Malens als etwas betrachteten, das mehr ist als bloße Abbildung oder Dekoration. In der heutigen Kunstwelt ist zumindest teilweise eine Tendenz zu beobachten, die dahinter wieder zurücktritt, wo Antworten wichtiger zu sein scheinen als Fragen. Was das Kunstjahr 2025 ausgemacht hat, welche Themen und Ausstellungen wichtig waren, darüber habe ich mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst gesprochen, den ich gefragt habe, ob die dominierenden Themen der letzten Jahre, Antisemitismus und Gazakrieg, auch in den letzten 12 Monaten immer noch bestimmend waren.
Ja, ich glaube, er hat sich verfestigt, er besteht unvermindert weiter, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr so monatelang erregte Debatten auslöst. Das heißt also, dieses Canceln von Themen seitens von Institutionen oder der Boykott von Ausstellungen seitens Künstlerinnen und Künstlern, das vollzieht sich jetzt alles mehr so im Stillen, nicht mehr explizit. Und auch nicht mehr mit diesem großen medienöffentlichen Theater drumherum. Hinter den Kulissen spürbar ringen alle, von den kleinen Kunstvereinen bis zu den staatlichen Museen in Berlin beispielsweise, immer noch mit ihrer Rolle als Orte für öffentlichen Austausch, für Demokratie, für die sie sich nach wie vor sehr stark machen, muss man sagen. Aber sie ringen eben um eine bestimmte Erscheinungsweise. Das ist, glaube ich, einfach das Thema für die Kulturinstitutionen 2025 und wird uns auch im kommenden Jahr unvermindert, glaube ich, begleiten. Insofern, gerade weil es uns weiterhin begleitet, fand ich einige Ereignisse eher am Rande dieses Jahres ganz bemerkenswert. Zum Beispiel eine Ausstellung mit Street Art in Chemnitz. Das fand so im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres statt, bei der einige Arbeiten sowie Statements gelesen werden konnten gegen die deutsche Rolle im Gaza-Konflikt, Thema Waffenlieferungen an Israel und so weiter. Da plädierte die örtliche jüdische Gemeinde für die Entfernung der Werke Sogar die Schließung der Ausstellung wurde gefordert, so mit dem Hinweis, dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu als Repräsentant für das Judentum verunglimpft werde, weshalb das alles antisemitisch sei. Und das wurde dann eingehend von Gutachterinnen und Gutachtern geprüft. Und am Ende wurde ein sehr agitatorisches Werk abgehangen. Alles andere aber blieb sichtbar und die Ausstellung geöffnet. Also es gibt so etwas wie eine Tendenz zur Differenzierung, die nicht sofort als das Beziehen einer Position für oder gegen etwas diffamiert wird. Aber das sind eben erst erste zaghafte Anfänge, würde ich sagen.
Das, was du gerade gesagt hast, Carsten, dass die Museen als Orte der Demokratie beschrieben werden, ja auch von außen, oft von der Politik, das ist ein Phänomen, das ich auch immer wieder beobachtet habe. Nicht alle im Museum sind so richtig glücklich damit. Welche Reaktionen hast du dazu wahrgenommen?
Auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Zunächst erstmal muss man sagen, diese Demokratiefunktion der Kunst und der Museen hat ja schon so etwas wie eine alte bundesrepublikanische Tradition seit den, sagen wir, 1950er Jahren. Man spürt nur eben, dass das heute nicht mehr ganz richtig so funktioniert, wie das mal gedacht war. Kunst und Meinungsfreiheit sind natürlich verfassungsrechtlich geschützt. Daher kann der Staat offiziell nicht in die Museumsprogramme eingreifen, aber er kann, wie man jetzt in den letzten Jahren immer wieder erlebt hat, auf Umwegen über Finanzierung oder Stellenbesetzung dafür sorgen, dass Museen beispielsweise der Antisemitismus-Definition folgen, die die Kritik am Staat Israel tendenziell unter Verdacht stellt, beispielsweise. Wenn du andererseits aber auf der kommunalen Ebene schaust und den zunehmenden Einfluss der AfD, gerade in Ostdeutschland, dann versteht man allerdings, wie wichtig es ist, wenn Museen sich als Orte der Demokratie weiterhin verstehen. Denn hier sind sie manchmal fast schon wie Inseln der freien Rede. Und das würde sich natürlich schlagartig ändern, sobald irgendwo die AfD übernimmt.
Ja, die Sache ist, einige sind nicht ganz so glücklich darüber, weil tatsächlich das Geld für Bildungsarbeit einfach fehlt. Also die Politik da auf der einen Seite diese Schlagworte in den Raum wirft. Museen sind Orte der Demokratie. Das Geld dazu in den Museen aber fehlt. Und da sind wir eigentlich auch beim nächsten großen Thema, was wahrscheinlich für doch sehr viele Museen, die auch aus öffentlicher Hand finanziert werden, vielleicht schon dieses Jahr, aber ganz sicher ab nächstem Jahr spürbar wird, nämlich, dass es weniger Geld gibt. Was hast du dazu beobachtet dieses Jahr?
Ja, das Thema Finanzen ist natürlich eine dieser ganz entscheidenden Stellschrauben, mit denen Kulturpolitik indirekt versucht, natürlich Einfluss auch auf Museumsprogramme zu nehmen. Wir erleben jetzt zurzeit noch, glaube ich, Reste der Auswirkungen der Corona-Zeit, wenn wir davon sprechen, dass Programme teilweise ausgedünnt worden sind, dass Ausstellungen vermehrt aus eigenen Sammlungsbeständen heraus organisiert werden. Aber was die Kürzungen dieses Jahres, die Kürzungsrunden dieses Jahres betrifft, werden die Einschnitte bei den staatlichen Museen sicherlich in den nächsten Jahren erst sichtbar. Wobei man wirklich sagen muss, dass das eben regional unterschiedlich gehandhabt wird. In manchen Großstädten, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber hat man den Eindruck, dort seien die Kulturpolitiker der Kultur inzwischen fast völlig überdrüssig geworden mit diesen ganzen Debatten und so weiter und stellen eigentlich alles in Frage. Da wirken die finanziellen Gründe dann manchmal richtig gehend vorgeschoben. In anderen Städten, da nenne ich jetzt explizit einmal Hamburg, scheint der Dialog von Politik und Kultur einigermaßen noch zu funktionieren. Da fallen Kürzungen auch moderater aus. Da wird darüber gesprochen zwischen beiden Parteien sozusagen. In Berlin, was ja auch so ein Negativbeispiel war, hat man sich in einigen Punkten inzwischen korrigiert. Da wurde zum Beispiel ein wichtiges Atelierprogramm für Künstler teilweise wieder gerettet. Man merkt aber trotzdem, gerade bei Hochschulprogrammen, Stipendien, Ankäufen, vielen Dingen, die jenseits so der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle liegen, werden sich die Kürzungen in den nächsten Jahren drastisch bemerkbar machen und das teilweise auch aus politischen Gründen.
So, jetzt haben wir viele Probleme benannt, aber jetzt müssen wir auch mal über die schönen Dinge sprechen, Carsten. Denn es gab ja doch, und das muss man ja sagen, viele gute Ausstellungen. Die Museen machen wirklich eine gute Arbeit. Was waren deine Highlights, was Ausstellungen betrifft 2025?
Ja, obwohl es eigentlich gar keine so alles überstrahlenden Publikumsmagneten, Blockbuster gab, gab es doch einige wirklich grundlegende Highlights, fand ich. Zum Beispiel die Ausstellung Die neue Sachlichkeit in der Kunsthalle Mannheim, diverse Surrealismus-Ausstellungen, die diesen Topos Surrealismus wirklich von sehr verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben, zum Beispiel in München oder Hamburg. Der Kosmos Kandinsky hat diesen Maler von mehreren interessanten Seiten auch der Schaffung der Abstraktion noch einmal neu beleuchtet, wie in München oder Potsdam. Unter den Einzelkünstlerinnen zum Beispiel wurde besonders viel über Wolfgang Tillmanns gesprochen, weil der wirklich ein sehr vielfältiges Ausstellungsjahr hatte, und über die japanische Environment-Künstlerin Yayoi Kusama, die gleich mehrere Großausstellungen hatte. International sticht für mich derzeit ganz klar die Turner Constable Show in London hervor, die auch noch läuft, oder die Ausstellung von Michaelina Vautier im Kunsthistorischen Museum in Wien.
Und würdest du sagen, wenn wir jetzt darauf schauen, was 2025 gezeigt wurde, dass wir auch ein bisschen daraus schließen können, welche Themen oder welche Künstlerinnen und Künstler 2026 sehr präsent sein werden in den Museen?
Also wenn man auf den Museumsbetrieb schaut, die Vorschauen in dem Programm, dann erwarten uns viele Klassiker im neuen Jahr, also eher historische Ausstellungen. Da wird eher ein Schwerpunkt darauf liegen, wie auf Munk oder auf Cézanne, auch mit Blockbuster-Potenzial. Die erste Kunstbiennale in Venedig unter Regie eines Vertrauten von Meloni wird stattfinden. Und ansonsten ist schon 2025, finde ich, die digitale Revolution quasi des Kunsthandels abgesagt worden. Alles wird wieder persönlicher und analoger. Das ist schon jetzt zu spüren. Man möchte sich wieder treffen, man möchte diskutieren und unterhalten. Und ähnlich wie beim Fußball werden wir auch sehen, dass der ganze Kunstbetrieb der Spur des Geldes folgt. Das heißt, weiter in Richtung Arabische Emirate wandert.
Ein Rückblick auf das Kunstjahr 2025 mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Morgen schauen wir zurück auf das Musikjahr 2025. Die Schwedische Akademie, die jedes Jahr den Literaturnobelpreis vergibt, bekommt eine neue Leitung. Mehr dazu in den Kulturnachrichten mit Enne Seidel.
Ja, der bisherige Leiter, der schwedische Literaturwissenschaftler Mats Malm, gibt seinen Posten nach 7 Jahren ab. Das berichten unter anderem französische Medien. Und seine Nachfolgerin wird die schwedische Autorin und Journalistin Ingrid Karlberg. Sie übernimmt den Posten der sogenannten ständigen Sekretärin im Juni kommenden Jahres. Konkrete Gründe für seinen Rückzug nannte Mats Malm nicht, nur so viel. 7 Jahre seien eine gute Zeit für dieses Amt, daher habe er jetzt die Übergabe vorbereitet. Mats Malm hatte den Posten 2019 in schwierigen Zeiten übernommen. Die Schwedische Akademie hatte damals unter anderem mit einem MeToo-Skandal Schlagzeilen gemacht. Mehrere Mitglieder hatten das Gremium verlassen. Mats Malm war nach diesem Skandal für den Neustart zuständig. Die Akademie hat unter anderem ihre Statuten geändert und neue Mitglieder berufen. Der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly, der für seine satirischen Karnevalswagen bekannt ist, sieht die europäischen Demokratien zunehmend bedroht. Und das nicht nur von außen, etwa durch Russland, sondern auch durch Kräfte im Inneren. Das macht Tilly unter anderem daran fest, dass er für seine Arbeit mittlerweile regelmäßig Hass und Hetze abbekomme, so der Künstler im Interview mit Deutschlandfunk Kultur.
In der Tat hat, ich würde mal sagen, seit 10 Jahren hat da so eine Verhärtung stattgefunden, auch in der Gesellschaft. Also ich habe seit 2015, 16 regelmäßig das erlebt, was man so Shitstorm nennt. Das gab es früher halt nicht. Und es geht jetzt tatsächlich um was. Also ich würde mal sagen, unsere liberale Verfassung und unser demokratisches Selbstverständnis wird durch die rechtsextreme Gegenkultur weltweit bedroht und ist in einer Verteidigungshaltung. Und so sehe ich tatsächlich auch meine Arbeit.
Diese Woche war bekannt geworden, dass die russische Justiz ein Strafverfahren gegen Jacques Tilly eingeleitet hat. Der Bildhauer hatte in den letzten Jahren immer wieder Karnevalswagen mit Putin-Figuren entworfen. Einer zum Beispiel zeigte den russischen Präsidenten in einer blutgetränkten Badewanne in den Landesfarben der Ukraine. Das drohende Gerichtsverfahren in Moskau nimmt Jacques Tilly aber gelassen.
Gefährlich wird die Sache erstmal natürlich nicht, solange ich hier schön in Europa bleibe und nicht in Länder reise, die möglicherweise ein Auslieferungsabkommen mit Russland haben. Aber es gibt viele Länder, in die ich nicht fahren kann. In die Türkei kann ich nicht mehr fahren, in die USA im Moment auch nicht. Wahrscheinlich werde ich da gar nicht reingelassen. Meine Wagen kamen im rechtsextremen Spektrum dieses Jahr in den USA überhaupt nicht gut an. Also der Radius wird kleiner. Aber ich freue mich dann demnächst wieder über meinen Urlaub in Italien und Frankreich. Das scheinen ja erstmal sichere Banken zu sein.
Der Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly, dem in wenigen Tagen in Moskau der Prozess gemacht werden soll, in Abwesenheit, versteht sich.
Ich habe noch nicht gepackt für Moskau. Die Zahnbürste ist noch in meinem Badezimmer.
Ja, als Karnevalist nimmt man sowas eben mit Humor.
Das waren die Kulturmeldungen mit Enne Seidel. In Miami wird über die Zukunft der Ukraine gesprochen. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Darin auch eine erste Bilanz des Weihnachtsgeschäfts. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.